Das US-Repräsentantenhaus hat es doch getan, der Wahrheit ins Auge zu blicken und Militärhilfen für die Ukraine zu gewähren. Deswegen große Freude auf dieser Seite des Atlantiks. Und gleichzeitig eine Botschaft an Deutschland und Europa, ebenfalls mehr zu tun, mehr Waffen zu liefern. Während Russland immer größere Teile der Ukraine in Schutt und Asche legt. US-Hilfen für die Ukraine muss Deutschland nachlegen, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Nina Scheer ist bei uns für die SPD im Bundestag. Sie sind gegen die Taurus-Lieferungen und wollen einen größeren Fokus auf diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg und Konflikt gelegt sehen. Henning Otte, ebenfalls im Bundestag, und zwar für die Union. Sie sind dort stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität zu Potsdam. Und Rüdiger Lüdeking ist bei uns Botschafter außer Diensten. Sie waren während Ihrer Zeit im Auswärtigen Dienst stellvertretender Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und auch Botschafter bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Herr Neitzel, auf die guten Neuigkeiten aus den USA folgt jetzt für die Ukraine das nächste Bedrohungsszenario. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat ja gesagt, dass man auf jeden Fall die Millionenstadt Kharkiv erobern möchte. Kommen denn jetzt diese neuen beschlossenen Hilfen aus den USA und möglicherweise aus anderen Ländern noch gerade rechtzeitig in der Ukraine an?
Also erstmal ist es aus meiner Sicht eine gute Nachricht für die Ukraine, eine gute Nachricht, weil ich glaube, diese Hilfen werden zumindest sicherstellen, dass die Ukraine, würde ich jetzt mal prognostizieren, dieses Jahr überlebt. Und wir waren ja alle in großer Sorge, gibt es eine russische Offensive? Wahrscheinlich ja. Und geht den Ukrainern nicht die Munition aus? Natürlich ist das jetzt nicht der letzte Schritt. Wir diskutieren ja jedes Mal, wenn was passiert, ist das jetzt sagen the golden bullet? Nein, das ist natürlich nicht, kann es nicht sein. Aber es verschafft uns Zeit. Zeit für Diplomatie, Zeit nachzudenken, Zeit, eine Strategie zu entwickeln, so es sie denn gibt. Ich bin mir da eher unsicher, wie man diesen Krieg gewinnen, beenden, was auch immer soll. Kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber es verschafft uns Zeit. Es nimmt ein Stück weit ein bisschen Druck aus dem Kessel, aber gleichzeitig, und das ist ja auch das Thema unserer Sendung, stellt sich natürlich die Frage, na gut, was heißt denn das? Wie soll dieser Krieg weitergehen und was heißt das für die Europäer? Wir haben das EU-Außenministertreffen, das jetzt nicht Europeans finest hour war, wenn man jetzt dann sieht, wer unterstützt die Ukraine. Und alle Staaten, wenn es heißt, wer unterstützt denn in Europa, ist ein bisschen so wie in einer Klasse, wer meldet sich freiwillig, alle schauen dann auf einmal zu Boden. Das ist auch eine Verpflichtung für uns und vor allen Dingen ist es eine Verpflichtung, strategisch zu denken. Vieles von dem ist natürlich nicht öffentlich, klar. Aber wir müssen weiterdenken und müssen sehen, was daraus folgt.
Frau Scheer, jetzt wird die ukrainische Bevölkerung im Moment durch Drohnenanrufe terrorisiert. Es gibt jetzt im Moment noch wenig Bewegung. Das liegt natürlich ein bisschen an der Jahreszeit, was Gebietsgewinne und Verluste angeht. Jetzt droht aber Russland ja mit einer Offensive im Sommer oder im Frühsommer. Wie muss Deutschland auf dieses militärische Szenario reagieren?
Also man kann die Antworten, die zu der jeweiligen Zeit zu geben sind, natürlich nicht losgelöst von den zurückliegenden Prozessen geben. Und in der Tat sind wir leider jetzt schon so weit fortgeschritten, dass die Ukraine auch Schwächung erleben musste, obwohl die Verbündeten diese Schwächung nicht vorhergesagt hatten. Das ist natürlich dann auch eine Schwächung für alle Beteiligten. Und deswegen ist es höchst riskant, wenn man an der grundsätzlichen Konstellation nicht schafft, etwas zu ändern.
Und
deswegen ist es eben, deswegen ist es schon die Frage, naja, aber es ist einfach Fakt, dass trotz größter Bemühungen wir diese Situation jetzt so haben. Und deswegen ist es wichtig, dass trotz der oder neben den ganzen Hilfen, die geleistet werden, damit die Ukraine sich verteidigen kann, unbedingt Bemühungen verfolgt werden von allen, die sich dazu in der Lage fühlen. Und das muss auch offen diskutierbar sein, ohne dass es diskreditiert wird, als Schwäche diskreditiert wird. Muss eben alles getan werden, um auch auf diplomatischen Wege doch noch einen Weg zu finden. Manchmal ist ja auch das ist jetzt vielleicht ein nicht angebrachtes Sprichwort, so der Weg, das Ziel. Aber es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich Dinge auch im Prozess entwickeln können. Und die Tabuisierung dieses diplomatischen Weges, wie ich das teilweise erlebe, die Tabuisierung, halte ich für schwierig. Und da müssen wir rauskommen aus dieser Falle.
Herr Otte, jetzt sind ja aus der Ampel verschiedene Stimmen zu hören. Eine haben Sie gerade gehört, die eine weitere militärische Unterstützung durch Deutschland durchaus skeptisch sehen. Sogar in der FDP, die ja eigentlich für Waffenlieferungen ist, mehr oder minder uneingeschränkt zumindest dafür eintritt. Die fordert jetzt ein stärkeres Engagement anderer Länder nach dem Motto, Deutschland hat ja jetzt sehr viel geliefert. Sind jetzt erstmal, was Waffenlieferungen angeht, andere europäische Staaten in der Pflicht?
Wir alle sind in der Pflicht. Und es ist ja bezeichnend, dass jetzt auch die FDP ins Zaudern kommt, weil natürlich die Finanzierung auch des Haushaltes nicht gesichert ist. Aber diese Vielstimmigkeit in der Koalition ist ja das Problem. Und das wäre an sich nicht nötig, wenn es eine klare Linie gäbe in der Koalition und auch im Kanzleramt. Deutschland muss weiter einen Beitrag leisten, sonst wachen wir wirklich auf und haben eine große Herausforderung, die weitaus größer ist. Aber klar ist, auch die europäischen Staaten müssen sich weiter bemühen. Und wir stellen allerdings fest, dass sich jetzt der polnische Regierungschef mit dem britischen trifft. Deutschland ist nicht dabei. Und das genau ist nicht das, was wir erwarten, sondern ein abgestimmtes, sozusagen koordiniertes Verhalten. Und das fällt aus.
Lüdeking, der ukrainische Außenminister Kuleba hat jetzt die Europäer gewarnt, nach dieser Hilfszusage der USA sich zurückzulehnen. Wie sehen Sie das? Muss Deutschland jetzt zunächst mal mit Waffen nachlegen? Ja, Frage oder Titel der Sendung.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir natürlich immer auch bedenken müssen, zunächst einmal, die Ukraine verteidigt ihre eigene Souveränität. Und wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass wir verteidigungsbereit sind. Insofern glaube ich schon, dass wir natürlich nicht hinnehmen können, dass die Ukraine durch einen Angriffskrieg, der klar eine der zentralen Regeln des Zusammenlebens der Staaten bricht, nämlich das Gewaltverbot oder das Gebot, dass also die Integrität eines Staates erhalten bleiben soll, dass das gebrochen wird. Und daher müssen wir also auch unseren Teil tun. Wir sind also gefordert, mehr zu tun. Das ist richtig. Ich kann das nur sagen, wenn man das mal jetzt runterbricht. Ich weiß, dass natürlich Frau Scheer gegen eine Taurus-Lieferung ist. Aber ich glaube, man muss auch sehen, dass, und das, glaube ich, einigt auch die deutsche Bundesregierung mit der Regierung in Washington, dass wir versuchen, eine Eskalation zu vermeiden. Das bedeutet natürlich, dass wir uns vor allen Dingen um Systeme kümmern müssen, die die Luftverteidigung verbessern und auch natürlich, das spielt eine große Rolle in dem Krieg, die Munition liefern für die Kanonen und
anderen Waffen, das ist die richtige Frage. Es ist ja ein Munitionsmangel. Ja. Wir kommen jetzt gleich drauf, aber Sie haben das Stichwort schon genannt, Taurus. Das war ja ein großer Diskussionsstoff vor einigen Wochen. Man geht ja jetzt davon aus, vielleicht auch selbst wenn Joe Biden nochmal die Präsidentschaftswahlen gewinnt, dass es möglicherweise das letzte größere Paket aus den USA gewesen sein könnte. Der Druck wächst auf die Europäer und auch in Deutschland immer auch wieder auf die Frage Marschflugkörper, bei uns genannt Taurus oder das System, das wir haben. Wird denn der Bundeskanzler seine Haltung, seine bisher ablehnende Haltung, kategorisch ablehnende Haltung gegenüber dem Taurus nochmal hinterfragen müssen, jetzt in der neuen Situation?
Nein, ich meine nicht, dass er das hinterfragen sollte. Ich glaube, dass er, auch wenn ich nicht jeden einzelnen Gedankengang möglicherweise weiß, weil bestimmt auch Dinge, Informationen nicht in der Öffentlichkeit oder auch nicht in engeren Kreisen unbedingt immer übermittelt werden. Aber die Argumente, die es bisher auch gibt und die auch in puncto Vermeidung von Eskalation auf dem Tisch liegen, die sind nach wie vor existent. Und ich empfinde es auch manchmal in der Diskussion als schwierig, wie einfach mit dem Wort Eskalation umgegangen wird. Weil wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass das Wesen von Eskalation ist, dass in dem Moment, wo diese Spirale in Gang gesetzt ist, es dann auch wahrscheinlich kein Zurück mehr gibt. Das ist ja das Wesen von Eskalation. Sonst würde man einfach nur sagen, von gesteigerten Angriffen sprechen oder von, aber diese Eskalation bezeichnet ja gerade, dass es dann ab irgendeinem Punkt schwierig sein könnte, überhaupt noch irgendetwas in den Griff zu kriegen. Und da haben wir ja historische Erfahrungen, Erster Weltkrieg, auch andere Kriege, wo es eben dann auf einmal schwierig ist, überhaupt noch zu einem Punkt zu finden, der dann vielleicht eine Lösung bringen könnte. Und zurzeit, nochmal, Stichwort diplomatische Bemühungen, gäbe es ja schon noch die Möglichkeit. Also dass die Eskalationsspirale jetzt schon in der Form existent wäre, dass es keine Möglichkeit der Verhandlung mehr gäbe, das sehe ich nicht. Aber das darf eben auch nicht passieren.
Jetzt ist die Frage, welche Situation hätte die Ukraine denn im Moment, wenn man jetzt wirklich Verhandlungen aufnehmen würde? Steht ja militärisch anders als im letzten Jahr relativ schlecht da. Muss sie erst mal wieder in die Vorhand kommen? Also muss sie erst mal wieder eine bessere militärische Situation haben, um dann auf dieser Basis möglicherweise in Verhandlungen treten zu können?
So denken natürlich alle Seiten, eine militärisch vorteilhafte Position, um vielleicht zu verhandeln. Ich glaube, der Denkfehler dabei ist, dass Putin überhaupt nie verhandeln will. Wir wollen verhandeln, wir sind abgeschreckt und wir suchen uns die historischen Beispiele wie in einem Wühltisch, die dazu passen. Ich kann auch andere Beispiele nehmen. Es ist sehr schwer, aus der Geschichte zu lernen, weil die Geschichte für jeden Fall ein Beispiel parat hält. Ich glaube nicht, ich kann überhaupt nicht erkennen, dass Putin irgendeine Verhandlungsbereitschaft hat. Warum sollte er das tun? Er hat das auf große Länge angelegt und er ist überzeugt, dass er den Krieg länger durchhalten kann als der Westen. Und die Signale, die wir senden, sind nicht so überzeugend, dass Putin vor Schockstarre im Kreml gefriert. So, das ist das eine. Das andere ist, auch das sehe ich, ich sehe nicht, wie die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, die russischen Streitkräfte aus dem Land zu drängen. Da ändert das 60-Milliarden-Paket nichts dran. Da müsste man vor allen Dingen viel, viel mehr ukrainische Soldaten einziehen. Also die ukrainische Armee hat nicht die Stärke, um wirklich eine Durchbruchsschlacht zu führen, um dann die Russen sozusagen entscheidend zu schlagen. Und wir müssten als Europäer in einem ganz anderen Ausmaß unsere Rüstungsproduktion anwerfen. Und das historische Beispiel sind die USA, die 1940, 41 die Entscheidung getroffen haben, schon 1940, mit ihrer Zwei-Ozean-Flotte. Es läuft auf eine Eskalation mit den Revisionsmächten hinaus und die rüsten wir tot. Und genauso war es im Kalten Krieg. Es ist letztlich eine Rüstung gewesen. Und diese Entscheidung treffen wir nicht. Die wird in den USA nicht getroffen, weil man auch nicht an den Plan nicht glaubt von den Seiten der Republikaner. Was ist eigentlich der Plan? Und er wird in Europa nicht getroffen, weil wir Europäer einfach so uneins sind. Selbst unter diesem Druck. Von daher glaube ich, dass was die Ukraine erreichen kann, das habe ich schon immer gesagt, ich wäre schon froh, wenn die Ukraine nicht verliert. Und das läuft aus meiner Sicht schon auf ein Szenario hinaus, wenn die Ukraine nicht zusammenbricht, wenn sie als Staat erhalten bleibt, wenn sie die jetzige Frontlinie hält, mehr oder minder, muss man das schon als Erfolg sehen.
Ja, da kann ich nur vollkommen zustimmen. Wir brauchen also mehr an Zuwendung zum Thema Sicherheit. Das ist wirklich das prioritäre Thema und da würde ich also Herrn Neitzel vollkommen zustimmen, dass wir also mehr auch investieren müssen und auch die Kapazitäten in der Industrie hochfahren müssen. Aber wo ich ihm nicht zustimme, ist, dass das ist so ein plakativer Punkt, der wird immer gebracht, die Russen seien ja nicht verhandlungsbereit. Die Frage ist immer, woher nimmt man diese Sicherheit? Denn es wird ja überhaupt nicht ausgelotet politisch. Und da waren mehrere.
Wissen wir es nicht oder wissen wir es nicht?
Ich glaube, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, aber es wird nicht ausgelotet. Das ist doch das Entscheidende.
Aber glauben Sie, dass der deutsche Botschafter, dass Herr Lambsdorff nichts tut in Moskau?
Es geht doch nicht um Lambsdorff. Es geht darum, dass wir eine Front eröffnen, die klar ist. Und ich meine, man weiß ja auch, wahrscheinlich war Putin schon von den ersten Erfahrungen so abgeschreckt, dass er dann den Verhandlungsweg geführt hat. Das war ja die Verhandlungen, die damals in Istanbul stattfanden, im März, April schon, 2022. Ob das jetzt wirklich von Putin echt gemeint war oder nicht, das wissen wir ja nicht. Oder ich weiß auch nicht, warum zum Beispiel man nicht die Chance ergriffen hat, gerade da, wo es den Russen schwer fiel, wo sie also auch überlegt haben, Nuklearwaffen einzusetzen. Das war im Herbst 2022, wo sie dann also große Gebiete im Osten der Ukraine wieder verloren haben. Ob man da nicht hätte vorstellig werden können. Und das Letzte ist ja auch, die Russen wollen natürlich auf Augenhöhe mit den Amerikanern wahrgenommen werden. Und da sehe ich eigentlich nur die Notwendigkeit, dass die Amerikaner sich politisch engagieren und das vielleicht nicht alleine tun, sondern das auch tun gemeinsam mit den Chinesen, die ja auch im Februar letzten Jahres da Vorschläge vorgelegt haben, die auch nur abgetan wurden.
In Peking eher noch andere Erfahrungen gemacht. Herr Otte, klingt manchmal wie so ein Mikado-Spiel. Wer muss sich jetzt als erstes bewegen? Russland als Aggressor? Oder macht es Sinn, Putin noch mal klarzumachen, dass das alles zu nichts führt? Die Frage ist ja, ob diese Situation im Moment auch da ist.
Uns eint ja die Hoffnung, dass dieser Konflikt möglichst bald quasi wieder zurückgedreht wird. Und es ist ja alles versucht worden, diplomatisch Putin davon abzubringen, wirklich anzugreifen. Wir dürfen die Lage nicht verkennen. Russland versucht jeden Tag Raumgewinne zu erzielen. Und sollte Russland weitere Raumgewinne erzielen, dann flüchten die Menschen. Dann haben wir eine Situation, dass wir bis zu 10 Millionen neue Flüchtlinge hier haben. Und auch das muss uns bewegen. Jetzt gilt es, diesen Bodendruck abzuwehren. Dafür braucht es Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Dann braucht es weitere Luftabwehr, um heranfliegende Raketen abzufangen. Aber es müsste meines Erachtens, und auch das ist die Position der Union, auch die Infrastruktur zerstört werden dürfen durch die Ukrainer, die die Russen dazu befähigt, immer wieder anzugreifen.
Das heißt, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber jetzt steht im Moment in dieser Situation noch der militärische Aspekt, die Abwehr, die Sicherung der Ukraine im Vordergrund durch militärische Mittel.
Ja, um die Linie zu halten, damit die Ukraine nicht weiter in eine Rückwärtsbewegung kommt. Und dann müssen wirklich Strategien überlegt werden und geführt werden. Aber es bedarf auch eines festen Willens der Ukraine. Wir sollten nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg jetzt mit Vorschlägen kommen, sondern sie müssen mitspielen, denn sie werden angegriffen und jeden Tag schwerstens bedroht um Leib und Leben.
Darf ich mal kurz an den Untertitel der Sendung noch erinnern? Muss Deutschland nachlegen? Es sind jetzt schon verschiedene Akzente da gesetzt worden, Herr Neitzel. Taurus-Raketen oder Marschflugkörper. Man hat so manchmal das Gefühl gehabt, Olaf Scholz orientiert sich sehr stark in den USA, in diesem, was die Waffenlieferung angeht. Jetzt schicken die Amerikaner ja selbst solche Lenkraketen, nicht ganz so wirksam wie Taurus, in die Ukraine. Ist das vielleicht für Olaf Scholz dann auch noch die Gelegenheit zu sagen, also ich hatte ja gerade schon die Frage gestellt an Frau Scheer, zu sagen, also dann überlegen wir uns das mit Taurus doch noch mal, weil sie da ja offensichtlich in der Verteidigung der Ukraine eine ziemlich wirksame Waffe ist.
Also da würde ich Frau Scheer zustimmen, Scholz wird sich nicht bewegen. Und aus mehreren Gründen. A, sitzt er so hoch auf dem Baum, dass wenn jetzt er auf einmal Waffen liefern würde, jeder sagen würde, warum haben wir das nicht schon vor einem halben Jahr gemacht? Das wird nicht passieren, meines Erachtens. Und dann, ich meine, letztlich weiß es wahrscheinlich nur Scholz selber, warum er das nicht tut oder so tut, wie er es tut. Ich glaube, die Attackam-Raketen, die jetzt geliefert werden, mit 300 Kilometer Reichweite, die können ja letztlich wahrscheinlich auch die Kertschbrücken nicht erreichen. Sonst müsste man sie in aller vorderster Frontlinie positionieren. Also die Waffe, die Zerstörung der Kertschbrücke da wäre, um einen von vielen Zielen ist der Taurus. Solche Marschflugkörper hat auch die USA nicht geliefert. Und Scholz hat ja die Position, die ich für falsch halte, aber er hat die Position, auf gar keinen Fall etwas zu tun, was die USA nicht tun. Das sagt natürlich auch viel über das Selbstbewusstsein von 450 Millionen Europäern aus. Wir machen auf gar keinen Fall das, was die Amerikaner nicht tun. Also das wird er nicht tun. Und ich glaube, dass im linken Flügel der SPD-Fraktion, so nehme ich das wahr, schon das, was die SPD jetzt mit auf den Weg gebracht hat, eigentlich viel zu viel ist. Und wenn er diesen Akt noch tun würde und dann gar mit dem Taurus wirklich die Kernspucke zerstört würde, das wissen wir ja nicht, ob das dann gelingt, das wäre, glaube ich, wirklich zu viel.
Da können wir jetzt gleich ja nachfragen, Frau Scheer, man tritt Ihnen nicht zu nahe, wenn man sagt, Sie würden sich auch dem linken Flügel der SPD zugehörig fühlen. Es war ja immer der Vorwurf auch gegen den Bundeskanzler, gegen Ihren Bundeskanzler, dass er ständig rote Linien nur für sich selbst zieht und nicht für Putin. Das heißt, dass man eigentlich ihm dann, also wir beschränken uns, wir beschränken nicht
Da frage ich mich halt nach der Werthaltigkeit solcher Prämissen. Also wie soll man diesem Konflikt gerecht werden mit Blick darauf, und das eint uns ja alle, denke ich, so schnell wie möglich einen Frieden hinzubekommen, wie soll man diesem Anspruch gerecht werden, wenn man dann solche Prämissen aufstellt, dass wir jetzt Russland in die Schranken weisen. Ja? Also es ist, wir wissen einfach um die Größenverhältnisse, wir wissen um die Weltmachtkräfteverhältnisse. Und es ist natürlich erkennbar und auch nicht zu bestreiten, dass eine bestimmte Sprache gesprochen wird von dem völkerrechtswidrig agierenden Präsidenten. Aber wir wissen zum Beispiel ja auch, da gibt es auch noch Stimmen in Russland hinter ihm, die auch in dem Verhalten, was jetzt an den Tag gelegt wird, an den Zweiten Weltkrieg erinnern, die Deutschen in einer Weise adressieren, dass sehr wohl dieses Eskalationsrisiko, finde ich, ernst genommen werden muss. Und deswegen, es ist nicht nur Putin, der dort möglicherweise agiert, sondern da gibt es auch noch andere. Und deswegen, auch das kommt mir zu kurz, wenn es darum geht, kann man sich das jetzt noch leisten? Können wir uns einfach an den Amerikanern orientieren, wenn die das auch? Und das ist einfach, das ist, ich glaube nicht, dass dieser Konflikt, dass wir diesem Konflikt und dieser Gefahr gerecht werden, gerade in dem Feintuning, was auch zwischen militärischen und diplomatischen Wegen ja auch und einem Zusammenspiel dieser beiden Wege ja auch leben kann, dass wir dieser Anforderung gerecht werden, wenn wir einfach nur rechnen. Wenn wir einfach nur rechnen, okay, jetzt machen die Amerikaner das, dann können wir das machen. Damit haben wir nicht die Frage beantwortet, ob wir wirklich das Eskalationsrisiko im Griff haben. Und deswegen meine ich sehr wohl, dass wir das immer so im Blick behalten müssen und insofern auch, ich kann mich nur wiederholen, verstärkt darauf setzen müssen, die diplomatischen Wege auch wirklich zu beschreiten. Ich wollte aber auch noch gerne einen Satz gesagt haben zur Bekräftigung dessen, was mein Vorredner gesagt hatte. In der Tat, glaube ich, ist es nicht damit getan, dass man einfach nur die öffentlich vernehmbaren Äußerungen von Putin zum Maßstab nimmt, ob denn Verhandlungsbereitschaft besteht oder nicht. Wir können, glaube ich, schon davon ausgehen, dass er alleine schon, um die Stärke zu präsentieren, auch nach innen hinein zu präsentieren, niemals erklären wird, ich bin für Verhandlungen. Nein, warum soll er das tun? Das würde ihn ja nach innen und nach außen schwächen. Aber es kann schon möglich sein. Aber daraus kann man nicht die Tatsache schließen. Daraus kann man meines Erachtens nicht die Tatsache, nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass Putin auf keinem Weg, unter keinen Umständen verhandeln würde, sondern es gilt schon auszuloten, wie man da hinkommen kann. Und das muss natürlich ein Weg sein, der einkalkuliert, dass es sich da um einen Präsidenten handelt, der nach innen, in sein Land hinein die Stärke präsentieren muss, einfach aus diesen Kräfteverhältnissen
heraus. Aber ist das unser Problem, dass wir einem Aggressor die Möglichkeit geben müssen, dass es unsere Aufgabe ist, sein Gesicht zu wahren?
Ja, also das ist, Sie tappen, Frau Scheer, mit Ihren Genossinnen und Genossen genau in diese Falle, nämlich Angst und Befürchtung zu haben.
Nein, das hat mit Angst überhaupt nichts
zu tun. Ihr Fachminister Pistorius selbst äußert sich für die Notwendigkeit von Taurus-Waffen und im Windschatten von ihm segelt die SPD jetzt nach links rüber, versucht sogar den eigenen Verteidigungsetat der Bundesrepublik nicht zu erhöhen, um genügend Geld für andere Maßnahmen zu haben, die sie wahrscheinlich mehr vereint. Aber es geht wirklich um eine fatale Situation. Putin gewinnt jeden
Natürlich
Tag Raum, agiert nicht nur in der Ukraine, sondern darüber hinaus. Und es gibt ein geschlossenes Votum innerhalb der NATO, dass eine große Befürchtung darüber herrscht, dass Putin nicht nachlässt, sondern seine geäußerten Ziele einhalten
wird. Ja, deswegen müssen wir den
Frieden finden. Muss er dort gestoppt werden mit ukrainischen Kräften. Das ist die einfachste Lösung, die wir bisher haben.
Es ist aber bisher nicht in diese Richtung gegangen, die sie prognostiziert haben.
Weil sie auch anderthalb Jahre verloren haben seit Ausbruch des Krieges, weil der Kanzler selbst zögerlich ist und weil es vor allem ihm nicht gelingt, Freunde in Europa zu gewinnen, um eine stärkere Unterstützung der Ukraine zu generieren.
Das hätte an dem Verlauf nicht viel geändert, wenn gewisse Entscheidungen anders gefallen wären.
Zu sagen, Putin muss oder Russland muss verlieren lernen, das halte ich für eine vollkommen falsche Aussage, denn ich bin da eigentlich ziemlich von überzeugt, dass Putin oder Russland nicht verlieren will in dem Konflikt. Und was mir fehlt, ist eigentlich eine klare Strategie, was machen wir? Und ich finde, da gibt es immer noch das sogenannte Hamel-Doppel, die Doppelstrategie des Hamel-Konzeptes von 1967 immerhin.
Ein NATO-Konzept, muss er noch dazu sagen.
Ja, der NATO, ein NATO-Konzept. NATO-Konzept, ja, genau. Das ist also auch noch nach wie vor grundlegend für die Positionierung der NATO. Und da fehlt mir halt, dass man, und da wird im Augenblick nur auf die militärische Karte gesetzt.
Ist das so? Woher wissen Sie das eigentlich? Ja, ich finde es immer interessant, wenn wir über die Diplomatie sprechen. Also ich glaube, das wird oberhalb unserer Besoldungsgruppe entschieden. Und was die Amerikaner mit den Russen verhandeln, wissen Sie das?
Ich meine, es ist doch ganz klar, dass das vielleicht...
Aber dann können Sie es auch nicht sagen.
Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Ich meine, Blinken hat doch auch ganz lange gesagt, dass er nicht mit seinem russischen Kollegen gesprochen hat. Oder jetzt das jüngste Beispiel, was ich ganz bemerkenswert fand. Es hat ein Telefonat zwischen Shoigu und seinem französischen Amtskollegen Le Cornu gegeben. Das war das erste Telefonat seit mehr als anderthalb Jahren, das geführt worden ist. Und was war das Interessante? Natürlich hat Shoigu die Initiative dazu ergriffen, um sich wahrscheinlich über die Äußerungen von Macron zu beklagen. Aber es hat
Truppen notfalls auch. Ja. Also die auszuschließen, dass Bodentruppen auch
das zeigt ja auch, dass man da eine gewisse Nervosität auf westlicher Seite hat. Aber was auch bemerkenswert war, dass er dann hinterher hat verlauten lassen durch sein Ministerium, dass man bereit sei oder dass man auch darüber gesprochen habe. Und da komme ich wieder auf die Verhandlungsbereitschaft zu sprechen. Zu verhandeln und sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten, zu einer Beendigung des Konfliktes beizutragen. Und dass man daran anknüpfen könne, was man dann im März, April 2022 bereits erreicht habe. Das fand ich bemerkenswert. Wie war die Reaktion des Westens oder beziehungsweise der französischen Regierung? Der französische Außenminister hat daraufhin gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, das stimmte alles gar nicht so. Was auch möglich ist. Aber die Tatsache, dass die Russen zumindest eine entsprechende Äußerung getan haben, fand ich schon bemerkenswert. Wir wollen mit den Russen gar nicht reden. Und ich glaube auch, dass jetzt, natürlich gibt es diplomatische Kontakte. Und es gibt auch Kontakte zwischen den Militärs. Wobei ich natürlich auch mich frage, ob es solche Kontakte zwischen der Bundeswehr und den russischen Streitkräften gibt. Aber das ist etwas, was politisch ausgelotet werden muss. Da nützt es nicht, auf niedriger Ebene, auf Botschafterebene dort vorstellig zu werden. Das bringt überhaupt nichts. Sondern man muss konzertiert da vorgehen. Und das fehlt mir. Das ist die Hälfte des Hamel-Konzeptes, die mir fehlt. Und ich glaube auch die andere Hälfte, nämlich, dass man seine Verteidigungsbereitschaft gesichert herstellt, da fehlt mir auch einiges. Und das ist eben das Problem.
Es gäbe ja die Möglichkeit, jetzt sagen ja, das können nicht irgendwie nachgeordneten Vertreterinnen und Vertreter sein von Staaten.
Es gibt zumindest kein Indiz, dass es da sowas gibt.
Auf einer höheren Ebene ist klar, nur da kann es ja auch entschieden werden. In der Schweiz soll es ja jetzt Friedensgespräche ist vielleicht übertrieben. Also zunächst mal Deeskalationsgespräche und vielleicht Waffenstillstandsgespräche geben oder jedenfalls die Möglichkeit auszuloten im Juni. Da kommt Russland aber gar nicht.
Naja, erst einmal geht es ja darum, aus der Stärke heraus diplomatische Verbindungen aufzunehmen. Das geht ja nicht, wenn die Ukraine in der Lage ist, jeden Tag Raum zu verlieren und in der Rückwärtsbewegung zu sein, sondern es muss zu einem Stillstand des russischen Angriffs kommen, um auch ein Argument zu haben für Russland zu sagen, jetzt müssen wir mal wieder stärker miteinander reden. Also dieser beschriebene Abnutzungskrieg mit furchtbarem Leid auf beiden Seiten. Das ist es ja, dass jetzt Russland immer weiter voranmarschiert und wir deswegen unterstützen müssen und deswegen die Entscheidung der Amerikaner auch so wichtig war. Und dann muss im Juni die Situation genutzt werden, dass man mit der Ukraine zusammen auslotet, was kann man auch an Gesprächsinhalten rüberbringen. Natürlich wird miteinander gesprochen, aber bisher sind alle Gespräche Minsk I, Minsk II, die Gespräche vor dem Einmarsch Russlands, alle gescheitert. Es gab kein einziges Signal, außer dass Russland nachgesetzt hat. Wir alle wünschen uns, dass Russland einkehrt und sich bekennt zum Völkerrecht und aus der Ukraine wieder rausgeht.
Aber das ist doch naiv, so etwas zu glauben. Denn ich meine,
deswegen müssen wir es mit militärischen
Mitteln halten. Wenn man allein auf die militärische Karte setzt, dann setzt man doch auf ein falsches Pferd.
Nein, doch. Das hört man aber so raus.
Mark Milley hat zum Beispiel im Oktober 2022 gesagt, als die Russen in der schwierigen Situation waren. Und man muss auch sagen, die Ukrainer haben sich da sehr, sehr gut verteidigt. Und das ist Hut ab, kann man nur sagen. Dass das also der Gelegenheit, er hat dazu auch aufgerufen und ermuntert, dass man jetzt die diplomatische Karte zieht. Das wird aber nicht, damals hat man noch geglaubt, ach, wir können doch die Russen besiegen. Aber es ist nicht so, dass die Russen sich da engagieren wie in Afghanistan. Das geht um ein existenzielles Problem. Und wenn man glaubt, die Russen besiegen zu können, dann, glaube ich, irrt man sich.
Es geht um ein Halten einer Linie, um in die Phase zu kommen, aus der Stärke heraus diplomatische Beziehungen
aufzunehmen. Aber sind Sie denn der Meinung, dass man eine diplomatische, dass man sich vorstellen kann, mit einem Kompromiss aus diesen ganzen Verhandlungen rauszukommen? Oder sind Sie der Auffassung, dass das, was auch die ukrainische Seite nach wie vor sagt und was auch natürlich von den westlichen Staaten nachgebetet wird, nämlich dass dass im Grunde Russland sie abziehen muss und es keinerlei Kompromissmöglichkeiten gibt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, dass man das auch anstreben sollte.
Aber aus ukrainischer Sicht ist das ja verständlich, diese Haltung.
Ja, wobei ja, natürlich, die Ukraine hatte das nicht immer. Verstehen, ja. Dass sie ja. Die Grenzen von 1991 ja. Nicht wiederbekommen werden. Ja. Das ist, glaube ich, klar. Wir haben auch mit Rückeroberung der Krim und so.
Ja, aber ja,
es wird öffentlich vielleicht nicht gesagt, aber ich kann nur als Historiker sagen, wir werden in 20 Jahren, 30 Jahren natürlich anders über diesen Krieg reden mit mehr Wissen. Und vieles, was hinter den Kulissen passiert, also an Zelensky, öffentliche Kommunikation, Kommunikation mit seinen Beratern, das ist natürlich ein riesiges Delta. Auch den Ukrainern ist, glaube ich, sehr bewusst, auch in der jetzigen Lage, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass man die Hoffnung der Sommeroffensive war ja letztlich, wir brechen mit den westlichen Waffen in die russischen Stellungssysteme ein und dann bricht das zusammen wie ein Kartenhaus und dann haben wir irgendwie gewonnen. Das ist nicht passiert und man merkt, die Russen haben gelernt, die haben viele Fehler gemacht, viele Verluste, aber man wird nicht einfach so sie aus dem Land drängen können und natürlich wird es möglicherweise, das wäre ja ein positiver Ausgang, auf einen Kompromiss hinauslaufen, nur der Krieg Iran-Irak hat 8 Jahre gedauert. Der Erste Weltkrieg hat 4 Jahre gedauert. Da sind erst 10 Millionen Leute gestorben. Wann die Bereitschaft da ist in Russland? Und die eine Seite hier des Tisches versucht sagen, eher diese Bereitschaft zu sehen. Das kann man tun. Unsere Seite von der Automir sehen diese Bereitschaft nicht. Wir alle vier wissen es nicht. Wir alle vier können das nicht aber wirklich beurteilen.
Ich
sehe diese Bereitschaft auf russischer Seite überhaupt nicht. Ich
will noch Gelegenheit geben, die Frage oder den Titel der Sendung nachher noch mal neu zu stellen. Ganz kurz.
Ich finde, ein Elefant im Raum ist doch immer diese Schwarzmeerflotte. Ja, wir wissen alle, dass Russland am Zipfel der Krim seine Schwarzmeerflotte hat. Und wenn man eben wirklich so ultimativ in einer Weise die zu erreichende Stärke formuliert, dass eigentlich klar ist, Friedensgespräche können dann gar nicht stattfinden, kann es dann gar nicht geben, weil Russland natürlich dann überhaupt keine Anhaltspunkte hat, Friedensgespräche führen zu wollen. Dann frage ich mich wirklich, wie ernsthaft ist das dann, dass man wirklich sich den Frieden wünscht? Weil wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dort diese Schwarzmeerflotte existiert.
Es gibt ja gar keine Schwarzmeerflotte mehr, die liegt ja auf dem Grund des Schwarzen Meeres Die kampfkräftigen Schiffe sind kaputt oder auf dem Grund des Schwarzen Meeres. Und noch ein Punkt. Ich glaube, eine Grunddifferenz ist, glaube ich, hier, wie interpretiere ich diesen Vorgang Russlands. Sage ich, die Russen wollen vielleicht da in die Ukraine einmarschieren, aber im Prinzip sind die verhandlungsbereit, wenn die nur etwas erreichen. Ich bin überhaupt nicht dieser Meinung. Wenn man sieht, was Russland in Rüstung steckt, sagen alle informierten Kreise, es geht weit über den Bedarf des Ukraine-Kriegs hinaus, nämlich etwa 400 Milliarden Euro, wenn man das umrechnet in Kaufkraft. Das ist mehr, als die EU zurzeit in Rüstung investiert. Die Experten der Bundeswehr, vom BND und ich weiß nicht, was alles sagen, Russland hat andere Ambitionen. Ambitionen, die weit über die Ukraine hinausgehen. Auch die werden es nicht mit letzter Sicherheit beantworten können. Aber zu glauben, wenn wir jetzt mit den Russen hinsetzen und sagt, ihr könnt die Krim behalten und ihr könnt den Osten des Donbass behalten, also diese Frontlinie, dann ist es so, dann sagen die Russen fair enough, halte ich für eine totale Illusion und für eine gefährliche Unterschätzung Putins.
Ja, aber dem kann ich nicht zustimmen. Okay. Also ich meine, man weiß es nicht. Ich will ja auch nicht sagen, die Russen sind verhandlungsbereit, sondern was ich bemängle, ist die Tatsache, dass keiner das ausgelotet hat bisher. Und wenn Sie sich mal die Haltung der Zelensky hat ja sogar eine Direktive verabschiedet, wo er bewusst sagt, Verhandlungen mit Putin gibt es nicht. Aber ich sehe auch niemanden, der dahinter steht, hinter Putin, der andere, der vielleicht etwas demokratischere Ziele
verfolgt. Das sehe ich auch nicht.
Aber ich meine,
Ich würde das gerne noch mal in Erinnerung rufen. Wir haben jetzt unter der Frage in unserem Titel, muss Deutschland nachlegen, vor allen Dingen die Frage, muss Deutschland diplomatisch nachlegen. Und zur Stabilisierung der Front, so wie ich es verstehe, gehört eben auch das militärische Nachlegen. Das kann man jetzt fordern. Das wird ja auch in Deutschland häufig gefordert, auch zum Beispiel von Ihrer Partei. Aber wo kommen eigentlich diese Bestände her? Die einen europäischen Länder sagen, also wollen wir lieber unsere Patriots, also die Flugabwehrsysteme, nicht hergeben. Bei Polen verständlich, bei den Spaniern, die ja mutmaßlich nicht von Portugal bedroht werden, eher nicht so verständlich. Wenn man in deutschen Rüstungsdepot nachguckt, wird man auch nicht so wahnsinnig viel finden. Und die deutsche Rüstungsindustrie, auch wenn Herr Habeck sich bemüht, läuft gerade erst an. Versprechen wir nicht etwas, also weitere militärische Unterstützung parallel zu den USA, die wir eigentlich gar nicht in der Weise erfüllen können, wie es die Ukraine braucht?
Wozu müssten wir jetzt mehr investieren, weil Russland, wie Herr Professor Neitzel sagt, auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und massiv investiert in Kriegsmittel. Sicherlich nicht nur, um den Status quo in der Ukraine zu erhalten, sondern um eine große Militärmacht zu werden, die Räume nimmt, wo es Räume gibt. Und für Deutschland muss jetzt wichtig sein, die Zeitenwende des Kanzlers wieder aufzunehmen. Das war am 27. Februar, dann ist ein Jahr vergangen. Und jetzt stellen wir fest, dass der Verteidigungsetat sich überhaupt nicht erhöht hat, bis auf die Tariferhöhung. Und selbst wenn wir aus dem Sondervermögen Beschaffungen durchgeführt haben, 90% der Mittel sind gebunden, dann müssen diese Geräte ja auch betrieben werden. Das heißt, es braucht mehr an Material, mehr an Betriebsstoffen. Und dieser Weg wird so nicht aufgehen. Und da verstehe ich die Koalition überhaupt nicht. Und das Zweite ist, dass wir die europäische Säule innerhalb der NATO stärken müssen, um nämlich die Ostflanke der NATO sicher zu haben, dass niemand es wagt, dort anzugreifen, damit wir als NATO stehen. Und das Dritte ist eben auch, dass wir deutlich machen, die Bundeswehr muss gestärkt 10% leisten zu können. Dazu gehört eben mehr Gerät, aber vor allem auch mehr Munition. Und dafür gibt es keine reellen Verträge. Vieles läuft über Garantien, vieles über Rahmenverträge. Aber das Wort des Kanzlers ist kein unterschriebener Vertrag und den vermissen wir.
Wird es denn von Seiten der SPD auch da Unterstützung geben, zu sagen, wir müssen unsere Bundeswehr so modernisieren, nicht nur um die Ukraine möglicherweise zu unterstützen, sondern auch diese ganzen Defizite aufzuheben und um für mögliche Weiterungen in diesem Konflikt? Es gibt ja durchaus Hinweise, dass Putin, Sönke Neitzel hat es angesprochen, ja gar nicht mal so sehr die Ukraine im Blick hat, sondern uns, um da auch entsprechend gewappnet zu sein.
Also es ist ja nicht von ungefähr, dass unser Kanzler das Bundeswehr-Sondervermögen nun aus der Taufe gehoben hat und angeboten hat, das gemeinsam auch mit CDU, CSU dann zur Verabschiedung zu bringen. Wir haben ja schon seit einiger Zeit auch mit dem 2%-Ziel eine Steigerung vorgenommen und wir denken ja zunehmend im europäischen Kontext und ich möchte auch nicht einfach so jetzt aus den Augen verlieren, dass wir ja uns schon als NATO-Bündnispartner ja fühlen sollten weiterhin. Das ist mir auch etwas zu leichtfertig, wie man sich jetzt einfach schon meint, darauf einstellen zu müssen, als ob wir hier nichts dazu beitragen könnten, dass jetzt mit einem möglichen wiederkehrenden Donald Trump an der Spitze der USA das alles sich in Luft auflösen sollte. Also wir haben ja auch schon Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass dieses Verteidigungsbündnis ein solches bleibt. Und wenn man sich die Ausgaben anschaut, dann hat ja dieses Verteidigungsbündnis schon eine ganz schöne Macht und hat schon auch ganz schöne Mittel, die dann militärisch genutzt werden können.
Ich weiß nur, ob sie wirklich die PS auf den Boden bekommen. Ja, die geben viel Geld aus, aber Russland erzeugt aber mit weniger Geld sagen mehr Kampf.
Ja, aber auch da ist ja die Frage, wollen wir dieser Spirale immer weiter folgen?
Es ist Krieg.
Es ist ein Krieg da, ja. Aber wir müssen auch schauen, wenn alle Seiten jederzeit immer weiter aufrüsten, dann wird auch das Hochsetzen von Rüstungsausgaben uns nicht weiterhelfen.
Hat man so den
dann wird uns auch das nicht weiterhelfen.
Insofern
bin ich der Meinung, dass sollte es zu weiteren Ausgaben kommen oder einer Verständigung von weiteren Ausgaben, dann muss es ganz klar sein, dass das auch immer eine Zusatzinvestition ist, die wir leisten. Und das kann nie isoliert und ohne Bemühungen in Richtung Friedensgespräche verständigt werden. Weil das ist, wenn das eine Einseitigkeit bekommt, dass man sich die Sicherheitsfrage, die außenpolitische Sicherheitsfrage nur noch militärisch beantworten kann, dann wird das nicht sicherer werden dadurch. Das wird dann nicht. Ja, wieso? Ich habe von Ihnen kein einziges Wort bisher dazu gehört. Deswegen meine ich schon, mir herausnehmen zu können, dies so in den Raum zu stellen, dass ich schon meine, dass es unbedingt erforderlich ist, dass man mehr in Richtung Diplomatie macht. Und es ist auch noch nicht beantwortet oder es wird gerät leicht immer wieder in Vergessenheit, auch die, wie weitgehend auch möglicherweise Eskalationspotenzial hatte, wie die NATO sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Auch das muss mit diskutiert werden.
Mit dieser Haltung wäre, Frau Scheer, der NATO-Doppelbeschluss nie möglich gewesen. Dann hätten Sie gesagt, oh, da müssen wir jetzt noch verhandeln.
Das ich spreche ja immer, aus dem Hier und Jetzt mit der Verantwortung, die wir jetzt haben.
Das ist ja immer beides.
Aber
ist
ja immer beides. Zunächst einmal, ich finde, die russischen Streitkräfte sind ziemlich entzaubert. Und jetzt wird natürlich ja, aber hier schauen Sie an, was haben Sie in den letzten Tagen gemacht?
Was die an ich meine, wenn Sie als Waffen haben, da können wir
ja, nein, ich will sagen, was jetzt an die Wand gemalt wird, nämlich dass die jetzt als nächstes gleich die NATO überfallen, das halte ich für absolut falsch.
Und das sollte man machen. Sprechen Sie mal mit Bundeswehrgenerälen. Ja. Sprechen Sie mal mit denen, die das wirklich
machen. Ja, oder den baltischen Staaten.
Ja. Aber wie dem auch sei, was mir aber wichtig ist, und das muss ich auch betonen, ist natürlich, dass auch die Verteidigungsbereitschaft nicht diese Fortschritte gemacht hat in Europa und auch in Deutschland nicht, die es erforderlich sind. Während der Entspannungsperiode war es ja so, dass wir etwa 12 Divisionen hatten, plus noch mal 2 oder 3 Divisionsäquivalente im, also es waren 12 Divisionen Feldheer und dann auch noch Divisionsäquivalente 3 oder was im Territorialheer. Und wir hatten auch natürlich eine gesicherte Situation. Wir laufen jetzt auf eine Situation zu, die ungesichert ist. Wir haben keine Rüstungskontrolle mehr, ist alles abgeräumt und wir müssen uns dafür vorsehen. Und ich sehe nicht, was wir tun können, denn diese 2%, die jetzt immer wie so eine Monstranz daher sich vor sich hergetragen wird, die reichen definitiv nicht. Es gibt zwei verschiedene,
Herr Lüdeking, wenn in den USA Donald Trump die Präsidentschaft erobern sollte. Ja. Er ist ja zwar seit neuestem nicht mehr gegen Ukraine-Hilfe, aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich?
Ja, ich meine, wir geben als Europäer viel mehr aus, jedenfalls nach den Statistiken, die SIPRI und IISS veröffentlichen, als die Russen. Und wir sehen also kein effektives Ergebnis davon. Und das müssen wir erreichen. Und da meine ich, da müsste viel mehr auch auf europäischer Ebene passieren, um eine Integration der Streitkräfte zu erreichen, eine europäische Armee, wenn es so schön, wie man so schön weiß. Oder auch das, was vielleicht Macron als strategische Autonomie bezeichnet, müssen wir auch im verteidigungspolitischen Bereich machen. Das läuft leider nicht. Und natürlich müssen wir auch, egal ob jetzt Trump kommt oder auch Biden bleibt, wir werden stärker gefordert sein, für unsere eigene Sicherheit was zu tun.
Auf jeden Fall.
Und das müssen wir einlösen.
Wir müssen es halt nur tun und wir reden seit 2014 darüber. Und wir kommen in Europa leider, zu meinem großen Bedauern, ich würde Ihnen absolut zustimmen, nicht wirklich voran. Und das sehen wir jetzt auch auf dem EU-Außenministertreffen. Es ist nicht ein Signal der Stärke, nicht ein Signal der Gemeinschaft, was davon ausgeht.
Wenn ich das noch sagen darf, es war immer Putins Argumentation, die NATO darf nicht an Russland kommen. Jetzt kommt Russland näher an die NATO ran. Und darauf müssen wir eben den NATO-Gürtel, den Deich erhöhen und unseren Beitrag leisten. Wir haben jetzt einen Haushalt von 470 Milliarden und ca. 52 Milliarden Verteidigungsetat. Sonst hatten wir 350 Milliarden und 50 Milliarden. Also das heißt, wir geben prozentual viel weniger aus für Verteidigung und gehen in eine Deckungslücke 2027 von 30 Milliarden im Haushalt. Und den haben Sie zu verantworten.
Muss Deutschland nachlegen, haben wir jetzt unter ganz verschiedenen Aspekten besprochen. Ich bedanke mich bei Nina Scheer, bei Henning Otte, Sönke Neitzel und Rüdiger Lüdeking. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde auf Profilierungskurs. Wie weit geht die FDP? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade darin auch neueste Informationen über die Festnahme eines Mitarbeiters von Maximilian Krah. Das ist der AfD-Spitzenkandidat zur Wahl zum Europäischen Parlament. Und der Vorwurf an ihn lautet Spionage. Deswegen diese Festnahme. Bleiben Sie bei uns.